auch diese Angst vor diesem Greenwashing, die ist berechtigt. Ja, wir haben das die Woche in der Presse gesehen. Die DWS ist auf 19 Millionen US-Dollar verurteilt worden aufgrund von Greenwashing. Die haben kommuniziert, sie berücksichtigen ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen. Das war dann aber eben nicht verbindlich in den Prozessen so eingebettet. Also ganz klassischer Fall, und von daher kann ich da nur diesen Tipp geben, der banal ist: Bitte nur das kommunizieren, was ihr eben auch wirklich macht, dann kann da auch nichts passieren.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
Hallo und herzlich willkommen zu Rotonda Interact Insight, dem besten Podcast für Entscheiderinnen und Macherinnen aus Immobilienwirtschaft, Architektur und Technologie. Ich bin Miriam Beul vom Rotonda Club Düsseldorf und ich freue mich mega, mega und riesig, dass Jenny Stephan heute bei mir ist. Hi Jenny.
Hi liebe Miriam, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein heute.
Jenny, du bist bei der KPMG als Senior Managerin unter Vertrag und begleitest Asset Manager, Asset Managerin im Immobilienbereich in der Bewältigung, ja, der aktuellen Herausforderungen rund um das Thema Sustainable Finance. In der Immobilienwirtschaft bist du inzwischen seit 10 Jahren und warst unter anderem als Fondsmanagerin für internationale Immobilienportfolien sowie für ESG-Projektteams verantwortlich. Das sind sehr komplexe Themen, die dich in der Berufswelt begleiten. Wie bist du ausgerechnet in der Immobilienwirtschaft gelandet?
Ja, tatsächlich war das bei mir auch Liebe auf den zweiten Blick mit der Immobilienwirtschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. mir war es schon immer wichtig, super praxisnah zu arbeiten. Das begleitet mich also schon sehr lange. Und deswegen habe ich meinen ersten Bildungsweg im Rahmen eines Bachelorstudiums, eines dualen Bachelorstudiums mit der Deutschen Bank direkt absolviert. Und ja, hatte damals auch das Glück, dass ich ein Auslandssemester in New York machen durfte. Und wie das manchmal im Leben so spielt, über Umwege, bin ich dann über eine Empfehlung 2010 in Frankfurt bei der Deutschen Bank zunächst in der Kreditverbriefung gelandet. Mhm. Tatsächlich eben was ganz anderes. Und dort, muss ich sagen, habe ich dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich eben eher wirklich so gestrickt bin, dass ich gerne Assets mit der Hand managen würde, wie man das so schön sagt. Ja, also dass ich sehr mag, mit Assets zu tun zu haben, die man sehen kann, die man anfassen kann. Und deshalb habe ich mich dann nochmal entschieden, ein Vollzeit-Masterstudium dran zu hängen und habe meine Masterthesis dann damals auch direkt bei der Patrizia, damals IVG, gemacht. Und ja, dort war es dann, wie man so schön sagt, ein Perfect Match. Das heißt, es hat wirklich auf allen Ebenen super gepasst. Und da war für mich dann auch schnell klar, dass die Immobilienwirtschaft für mich gesetzt ist.
Also der Weg von der Finanzwirtschaft in die Immobilienwirtschaft ist so ungewöhnlich natürlich nicht. Aber als junge Frau zu sagen, ich möchte mit Assets zu tun haben und am liebsten die, die man auch sehen und anfassen kann, ist vielleicht nicht jedem so in die Wiege gelegt. Gab es da, als du vielleicht Kind warst, schon so eine grobe Idee? Manche stehen ja auf und sagen, ich weiß es nicht, ich will Städte gestalten oder ich will Menschen helfen oder unterrichten. Ne? Gibt es ja auch bei vielen jungen Menschen. Wie kam das? Gab es da eine Idee von irgendwo her?
Ja, also ich habe schon auch aus meinem Elternhaus den Anstoß bekommen, sehr früh wirklich aus dem Nest gestoßen zu werden. Also ich komme ja aus Dresden und bin damals dann wirklich mit 18 schon das erste Mal nach Düsseldorf gegangen zu eben diesem Deutsche Bank Studium. Mhm. Und mir war einfach früh klar, dass es für meine eigene Entwicklung, für meine Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für den späteren Karriereweg unheimlich wertvoll sein würde, diese Praxiserfahrung ganz früh mitzubekommen. Ja, und das war es dann auch tatsächlich. Also muss auch wirklich sagen, ich bin da meiner Familie super dankbar, immer noch heute, dass sie mich da so unterstützt haben, das natürlich immer noch tun. Aber dieses doch sehr frühe direkt ins kalte Wasser springen hat mich eben unglaublich weitergebracht und das bereue ich bis heute auf keinen Fall.
Sieht man an deinem Lebensweg, Jenny? Das kann man direkt sehen. Jetzt ist natürlich der Immobilienmarkt in einer sehr besonderen Situation im Moment und wir haben das im Vorgespräch so ein bisschen besprochen und haben was etwas salopp ausgedrückt. Jeder, der keine Immobilien hatte, war in den letzten 10 Jahren ein Loser und heute, ja, überlegt man sich, hat man eine Trophy-Immobilie oder hat man einen Klotz am Bein? Das hat sich sehr stark verändert. Die niedrigen Zinsen sorgten für einen Run bei privaten Immobilien, aber auch im Insti-Geschäft natürlich auch. Ja, wie sieht die Welt jetzt aus, Jenny? Was können wir, sag ich mal, unserem Fachpublikum, das uns zuhört, aber auch vielleicht denen, die die Immobilienwirtschaft noch nicht so gut kennen, sagen? Wo steht die Immobilie heute?
Ja, wir befinden uns in der Tat in einer super herausfordernden Situation gerade. Das kann man auch nicht schönreden, das ist so. Die wirtschaftlichen Hintergründe hast du ja gerade zum Teil schon angerissen. Natürlich die Zinsen, die Baukosten spielen damit rein. Ich möchte jetzt natürlich mit meinem Hintergrund so ein bisschen mal auf die ESG-Dimension schauen. Mhm. Warum stehen wir da, wo wir eben heute stehen? Und da ist es eben spannend, jetzt wirklich zu sehen, diesen Prozess, dass diese Korrelation zwischen wirklich der ESG-Performance von Immobilien und der ökonomischen Performance immer mehr zunimmt. Ja, also die ist immer enger miteinander verknüpft. Das hat unterschiedliche Gründe. Das wird natürlich signifikant auch durch die Regulatorik getrieben. Ja, wir alle kennen die Pläne auf EU-Ebene bezüglich der Mindestenergieeffizienzstandards. Wir sehen das in anderen europäischen Ländern, in den Niederlanden, in Frankreich, in UK, wo das in Teilen auch schon umgesetzt ist. Wir sehen also, das sind nicht nur Pläne, sondern das wird so kommen. Das ist einigen Ländern auch schon klar, die sich da auch als Vorreiter dann positionieren. Wir erleben in Deutschland eine super kontroverse Diskussion zu diesem Thema, weil natürlich die Frage der Finanzierbarkeit ja förmlich wie so ein Elefant im Raum steht. Ja, das fragen uns unsere Mandanten eben auch immer regelmäßig. Und der aktuelle politische Diskurs geht ja jetzt auch schon wieder ein Stück zurück, zu sagen, okay, wir dürfen nicht über Sanierungsgebote reden, wir müssen jetzt mehr auf den Quartiersansatz schauen. Ja, das ist jetzt so der aktuelle Dialog, den man in der Ampelkoalition mitbekommt. Aber ich denke, alle, die sich mit Nachhaltigkeit und Immobilien auseinandersetzen, wissen, wir werden eben nicht klimaneutral werden können, ohne Bestandsimmobilien einfach mitzudenken. Ja, das wird kommen. Das ist einfach eine Frage der Zeit, bis das kommt. Und wir erleben ja auch im Alltag, dass das mehr und mehr mitgedacht wird, in der Form, dass es eben in Ankaufs-DDs beispielsweise mittlerweile schon Standard ist, dass die ESG-Aspekte auch in der ökonomischen Dimension dann mit einfließen.
Also was du gerade beschreibst, ist eigentlich eine riesige Transformation. ESG-Transformation heißt ja auch für die Immobilienwirtschaft, alle anderen Branchen haben das auch und zum Teil ja auch schon früher erlebt. Jetzt wird mit großem Auge auf die Immobilienwelt geguckt, weil wir einfach viel zu viel Material verbrauchen, eine sehr ressourcenintensive Branche sind, eine Branche, die sehr viel Energie verbraucht durch den Gebäudebetrieb. Also das ist das E in ESG, dann das Social. Das S wird ganz stark diskutiert, weil wir ja zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben. Das G fällt ein bisschen hinten runter. Vielleicht gehen wir zwei später noch ein bisschen darauf ein. Das heißt, immobilienwirtschaftliche Geschäftsmodelle, das hast du gerade beschrieben, müssen anderen Gesetzen gehorchen, als dies früher der Fall war. Und wir hatten früher vor allen Dingen die kaufmännische Rendite. Und das reicht nicht mehr.
Das ist so.
Und das wirbelt diese Branche so durcheinander und sorgt ja zu den Reaktionen, die du auch gerade schon geschildert hast. Und wir hören natürlich daraus, dass du ein Vollprofi bist. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf das ein, was du gerade ausgeführt hast. Du hast die süßen beiden Buchstaben DD genannt. Das müssen wir vielleicht auch noch denjenigen erklären, die nicht wissen, was das ist. Das ist, glaube ich, der Prozess Due Diligence in der Ankaufsprüfung. Also alles, was du beschreibst, dreht sich ja darum, die Immobilie heute als viel komplexeres Asset zu sehen als früher. Und sie muss anderen, ja, andere Dinge erfüllen. Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen, was das wirklich bezogen auf vielleicht ein Gebäude oder auch ein ganzes Portfolio. Wir haben ja viele große Institutionen, die haben ja nicht nur ein Gebäude, so eine Versicherung oder so ein Family Office hat ja viele Gebäude. Und die müssen das ja sozusagen für ihre ganzen Immobilien machen, was da gefordert ist. Was ist es, was den Bestandshaltern, den Asset Managern solche Probleme macht im Moment?
Ja, gerne. Ja, es ist ganz interessant, weil ja, wir hatten ja im Vorgespräch schon mal gesprochen, unsere Kunden kommen mit gewissen Symptomen zu uns, ja, wo wir uns manchmal schon als Ärztinnen sozusagen fühlen. Ich fand dieses Bild ganz schön, möchte das aber nochmal dahingehend hinterfragen, dass man da eigentlich differenzieren muss, was ist wirklich das Symptom und was ist eben die Ursache. Mhm. Über die Ursache haben wir gerade schon mal angefangen zu diskutieren. Du hast auch schon mal das Wort Geschäftsmodell gesagt, was ich nur absolut unterstreichen kann, weil ESG eben auch mehr ist, als jetzt erste Kriterien mal zu berücksichtigen, sondern in Zukunft wird das für Unternehmen, ich würde sogar so weit gehen zu sagen mittelfristig, wird das entscheidend sein, ob ein Unternehmen zukunftsfähig ist und ob es im Wettbewerb sich behaupten kann. Ja, das ist die Ursache. Ja, die Symptome, mit denen Unternehmen aktuell zu uns kommen, ist eher die Unsicherheit zum Beispiel mit den regulatorischen Anforderungen. Aber was wir eben auch mehr und mehr sehen, dass jetzt wirklich immer mehr Stakeholder diese Anforderungen äußern, weil wir haben es hier natürlich auch mit einem gesellschaftlichen Wandel zu tun.
Total,
ja. Und vor allem natürlich auch die Kapitalgeber. Ja, das heißt, wenn wir jetzt mal auf die mobilen Fondsmanager schauen, tut es natürlich besonders weh, wenn dann auf einmal der Investor vor der Tür steht und will eben, fordert eine gewisse Taxonomiequote zum Beispiel ein. Oder die Bank schickt einen ESG-Fragebogen. Und aktuell ist ja da noch sehr viel Diversität vorhanden, leider sehr wenig Standardsetzung. Mhm. Das heißt, so ein Immobilien-Asset-Manager wird heutzutage da mit ja einer Vielzahl an ESG-Fragebögen sozusagen konfrontiert, fühlt sich damit nachvollziehbarerweise überfordert. Ja, ihm fehlt da Orientierung und das sind so diese Symptome unmittelbar, weshalb Kunden dann erstmalig auf uns zukommen.
Das kann zum Beispiel ein Mieter sein, ein Internationaler, der sagt, ich muss jetzt doch mehr über die Immobilie wissen, ich darf eigentlich meine Büros nur in nachhaltigen oder zertifizierten Gebäuden haben. Das kann ein Druck sicher sein.
Genau.
Und du hast gesagt, ja, die finanzierende Seite, es gibt ja auch Banken, die vielleicht auch kritischer darauf gucken, wem teilen sie Kredite aus. Und im privaten Hausbereich zum Beispiel, das sind ja Riesenportfolios und da gibt es ja nicht nur den Druck, dass man sagt, okay, derjenige, der ein Einfamilienhaus hat, muss vielleicht energetisch sanieren, sondern in all diesen Immobilien stecken ja Kredite. Und die Geldhäuser wollen ihre Portfolios irgendwie auch taxonomiekonform bekommen. Das heißt, die müssen jetzt auch Druck auf die Immobilieneigentümer ausüben, dass sie nachlegen, ne? Dämmen, Richtig. Ich weiß nicht, ein kluges Energiekonzept entwerfen. Was ist denn das, wenn wir nochmal bei dem Bild der Ärztin bleiben und ihr schmeißt euren Patienten erstmal auf den Tisch? Was sind denn so die typischen Dinge, wo es erstmal richtig wehtut, sind das die fossilen Energiequellen oder ist es überhaupt das ganze Thema Energie? Ist es die Haustechnik? Erste Frage, was tut als erstes weh? Und zweitens, wie sieht denn eine sinnvolle Hierarchisierung der Aufgaben aus?
Ja. Genau, also der erste Schritt ist, den Schmerz erstmal zu lokalisieren.
Das große Pflaster.
Genau. Nein, das Ziel ist ja eben, keine Pflaster zu kleben. Mhm. Das ist ja genau das Problem, sondern wir wollen ja die Ursache wirklich angehen. Das heißt, Es gibt natürlich, und das befürworte ich absolut, es gibt parallel sehr viele Maßnahmen, die auch eher minimal invasiv, investiv sozusagen oder invasiv, je nachdem.
Beides im Idealfall.
Genau, beides, um in dem Bild zu bleiben. Und die sollte man natürlich angehen, das unterstützen wir absolut. Und das kann zum Beispiel, wo es möglich ist, eine Umstellung von eben fossilen auf erneuerbare Energieträger sein. Ja, das kann zum Beispiel bei Strombezug einfach eine Umstellung des Vertrages sein, ohne viel Aufwand, ohne zusätzliche Kosten im Idealfall. Aber das ist natürlich nur ein Teilpflaster, und wir müssen uns natürlich erstmal einen Überblick verschaffen, wo steht eben das Immobilienportfolio. Und da muss man ja fairerhalber mal sagen, dass die Immobilienbranche wirklich auch schon, finde ich, weit gekommen in den letzten ein, zwei Jahren im Vergleich zu der Zeit davor. Das heißt, es gibt inzwischen den Pariser Klimapfad, der sich hier auch als Branchenstandard etabliert hat in Form von dem CREM-Tool, dem Carbon Risk Real Estate Monitor. Also falls jetzt jemand von den Zuhörenden das Tool noch nicht kennt, das ist kostenlos verfügbar online, und das würde ich wirklich jedem, jeder wärmstens empfehlen, einfach sich das anzuschauen, und da kann man wirklich einfach die Daten aus den Energieausweisen der Immobilien eingeben, um mal zu schauen, wo stehen wir eigentlich auf diesem Dekarbonisierungspfad, wo wir eben klimaneutral bis 2050 werden wollen. Und dann kann man sich eben Stück für Stück dieser Thematik nähern, indem man dann eben das Portfolio clustert. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann natürlich sagen, okay, ich würde die Assets priorisieren, die besonders ineffizient sind, besonders früh stranden, besonders hohe CO2-Emissionen haben. Daher kommt dann eben auch dieser Begriff Stranded Assets. Also das ist dieser Schnittpunkt dann einer Objektkurve in Bezug auf CO2-Emissionen mit dem Pariser Klimapfad. Oder ich clustere zum Beispiel danach, was ist das für der Energiemix an meiner Immobilie? Ja, bis hin zu, was sind die Baujahre, was ist die technische Ausstattung, um da wirklich erstmal eine Priorisierung vorzunehmen. Da muss man sich eben auch smart anstellen, damit man da auch nicht direkt zu viele Ressourcen verliert in dem reinen Clustern und Analysieren, weil wir brauchen ja die Kraft dann eben für die Transformation. Und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Appell an der Stelle. Da wirklich lieber einmal länger zu überlegen, sich zusammenzusetzen, was ist wirklich sinnvoll, wo drückt der Schuh am meisten und wo kann ich eben auch schnell einen großen Impact dann erreichen. Und das ist eigentlich immer eine wichtige, ja, ein wichtiger Hinweis, auch bei der Regulatorik. Und dann kann man diese Dinge eben auch gut bewältigen.
Du hast jetzt CREM-Pfad genannt. Wir hatten schon ESG und DD. Ich komme jetzt noch mit einem, ich glaube, Akronym. CSRD. Das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive für die verschiedenen Immobilienunternehmen. Da höre ich überall, alle quälen sich damit gerade rum. Was genau ist das und was ist das für eine Station in diesem, ja, in diesem ganzen Prozess, wenn man sich auf den Weg gemacht hat, ja, mit seinen Immobilien und seinen Portfolios diese Ziele zu erreichen?
Ja, also ich mag das Wort ja gar nicht, was jetzt kommt. Ich darf es aber sagen, weil das sogar ein Mandant von mir gesagt hat, CSRD ist ein wirklicher Game Changer, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit geht. Warum sage ich das? Das ist in dem Fall wirklich nicht nur Beraterslang und heiße Luft, sondern es kommen jetzt eben zwei wesentliche Neuerungen. CSRD ist ja die neue nicht finanzielle Berichterstattung. Genau. Da kommt die erste wichtige Erkenntnis. Das Ding heißt ganz bewusst nicht mehr nicht finanzielle Berichterstattung, weil in dieser neuen Nachhaltigkeitsberichterstattung eben auch finanzielle KPIs eingebettet sind. Es werden beispielsweise am Ende des Tages investierte Euros in Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel berichtet, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber warum ist es jetzt der Game Changer? Das kommt eben daher, dass jetzt wirklich der Markt in der Breite Nachhaltigkeit, sein Nachhaltigkeitsprofil offenlegen muss. in der alten Welt nach der nicht finanziellen Berichterstattung, das viele kennen das in der Immobranche gar nicht so sehr, weil das war ein Thema für die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, über 500 Mitarbeitende. Die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung trifft jetzt eben den kompletten Mittelstand. Ja, es gibt da.
Also ab wie vielen Mitarbeitern muss man?
Ab 250 Mitarbeitenden, ab 40 Millionen Euro Umsatz und 20 Millionen Bilanzsumme. Es reicht, dass zwei von diesen drei Kriterien erfüllt sind und dann fällt man in die Berichtspflicht. Was bedeutet das für Deutschland, wo vorher 500 Unternehmen betroffen waren, sind es zukünftig 15.000.
Oh mein Gott.
Das ist eine Verdreißigfachung des Anwenderkreises, was eben daran liegt, dass wir hier so einen großen Mittelstandsbauch haben, eben ganz viele Unternehmen, die das betrifft und vor allem ganz viele Unternehmen, die vorher noch nie nicht finanzielle Berichterstattung gemacht haben, für die das eine Riesenherausforderung sein wird.
Oh, das glaube ich dir sofort gerne. Also erstens musst du, liebe Jenny, jetzt sofort Zellteilung machen und deine ganze Abteilung wahrscheinlich auch. Aber vielleicht erzähle ich kurz aus dem Nähkästchen, ja, was könnte ich, mir fällt sofort ein Gespräch ein, das ich genau bei einem Mittelständler neulich geführt habe. Seit 30 Jahren Inhaber geführt, erfolgreich, Projektentwickler im Wohnungsbau, eher im höherpreisigen Bereich, da gab es die fetten Margen. Und der erste Satz, als ich in die Geschäftsführersitzung kam, lautete: O-Ton, wir müssen jetzt auch ESG machen, dürfen wir unsere schnellen Autos nicht mehr fahren. Also das war so, das ist das Mindset, wo man diesen Mittelstand an einigen Stellen abholen muss. Und das ist natürlich wirklich ein dickes Brett, ne, das ihr dann auch als Berater und alle anderen da bohren müssen, weil das sind ja wahrscheinlich diejenigen, jetzt gehen wir zurück zum Arztbild, die noch gar nicht wissen, dass ihnen was wehtut, oder?
Ja, also was mich zumindest freut, ist, dass wir jetzt schon auch viele Kunden haben, die in dieser zweiten Welle, also in diesem Mittelstandsbereich, nenne ich es jetzt mal, enthalten sind. Da gibt es schon auch viele, die das erkannt haben. Und da machen wir schon auch viele positive Erfahrungen. Das heißt, das ist auch ganz interessant, weil diese Auftakt-Workshops, die wir da klassischerweise in den Projekten machen, da sieht man jetzt auf einmal, dass da eben nicht mehr nur noch der Nachhaltigkeitsmanager, die Managerin sitzt, sondern da ist dann auf einmal, sind die Fachbereiche aus der Breite der Organisation vertreten, da ist die Buchhaltung dabei, da ist der Finanzbereich dabei, das Controlling ist dabei, weil man jetzt eben verstanden hat, was für eine neue Qualität hier jetzt wirklich Nachhaltigkeit bekommt. Und was ja eine entscheidende Neuerung eben noch ist, dass das Ganze prüfpflichtig wird. Na, und der Plan, der große Plan der EU, ich rede immer von diesem Plan, weil ich finde es auch immer wichtig zu verstehen, es gibt hier in der Regulatorik kein One-Fits-All, sondern das ist wie so ein Medizinerkoffer, wo ganz viele Instrumente drin sind. Und man versucht jetzt eben über mehrere Instrumente eben diese Transformation hinzubekommen. Man kann da nicht erwarten, dass eine Regulatorik alle Themen adressiert. Aber diese Prüfpflicht, mit dieser Prüfpflicht wird klar, okay, diese Nachhaltigkeitsberichterstattung soll in Zukunft einfach den gleichen Stellenwert bekommen, wie früher oder wie heutzutage die finanzielle Berichterstattung. Und jetzt erinnern wir uns mal, wie wir früher dafür gekämpft haben, dass wir eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung einfach in der Qualität, wie wir es heutzutage sehen, mit diesem hohen Automatisierungsgrad in einem Unternehmen wirklich erstellen können. Und genau das ist eben die Zukunftswelt dann auch für das Nachhaltigkeitsreporting.
Ich glaube, so wie du das beschreibst, dass es so viele tatsächlich noch nicht auf dem Schirm halten, die Nachhaltigkeits-Manager und ein Team haben. Aber genau das, was du sagst, die noch gar nicht verknüpft sind mit eigentlich allen Abteilungen, die dazugehören, Einkauf, Personal, Buchhaltung, ne? Das ist super interessant, das zu hören jetzt von dir, ja, welche Dinge sich doch da krass verändern für die Unternehmen. Und wenn man sagt, ihr seid jetzt die Ärzte, die sagen, wo der Patient krank ist, wenn es prüfpflichtig ist, muss es doch auch einen geben, der dann sagen, so gesund seid ihr jetzt. Wer ist denn das? Gibt es da Sanktionen? Gibt es da sag ich mal, eine ESG-Polizei, ja, die dann, ja, wie ist die denn, ja, aufgestellt? Und wie muss man sich das vorstellen? Weil die viele meinen immer noch, es ist nice to have, aber ja, du sagst uns gerade, es ist ein Must-Have.
Genau, es ist ein Must-Have. Da kann ich ja ganz gut aus dem Nähkästchen berichten, weil ich ja bei so einer Nachhaltigkeitspolizei unter anderem auch tätig bin, nämlich bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Natürlich sind die Wirtschaftsprüfer am Ende die, die sicherstellen müssen, dass das, was eben da berichtet wird, auch stimmt. Ehrlicherweise ist das für uns selber eine Riesenherausforderung. Mhm. Ne? Also ich möchte das da auch so ein bisschen relativieren, ne? Und wenn man mal diesen Perspektivwechsel eingeht, dann versteht man das ja auch. Für die Prüfer wird es ja auch jetzt das erste Mal, dann diese Dinge wirklich zu prüfen. Und es braucht eine unglaubliche Expertise, die wir jetzt auch gerade in-house aufbauen. Das heißt, da muss es Spezialisten für Menschenrechte geben, da muss es Spezialisten für Energiewirtschaft geben, für all diese Themen, um dann auch wirklich beurteilen zu können, ist es plausibel, was da am Ende des Tages berichtet wird und passt das. Es ist ja so, dass auch die EU hier einen Entwicklungspfad vorgesehen hat. Mhm. Das heißt, das Ganze startet zunächst mit einer sogenannten Limited Assurance Pflicht. Das heißt, in den ersten Jahren wird der Wirtschaftsprüfer erstmal hingehen und macht, ich sage das immer so salopp, er schaut drüber, verplausibilisiert das und schaut, ob ihm sozusagen nichts Falsches auffällt. Ja, später wird es aber erweitert hin zu einer sogenannten Reasonable Assurance Pflicht, wo der Prüfer eben mit einem Augenmerk auf die hinreichende Sicherheit auch drüber schauen wird. Da muss er dann wirklich schauen, ist alles wahr, was hier drin steht? Stimmt das alles? Das ist ein ganz anderer Anspruch an die Prüfung, an die Prüfungstiefe, an die Stichproben, die da gezogen werden, an die Kontrollen. Das heißt, das hat aber der Regulator sich schon auch an der Stelle mit überlegt und versucht eben so eine schrittweise Einführung dieser Prüfungstiefe dann auch hinzubekommen.
Heißt das, dadurch, dass die Wirtschaftsprüfer an dem Thema dran sind und am Ende auch der Bericht über deren Tisch ja gehen muss, ne, bevor man da seine Jahresabschlüsse und alles Mögliche offenlegt und anfertigt, sind das diejenigen, wo allerspätestens jedes Unternehmen erfährt, ob es in diese Berichtspflicht fällt? Ist das dann der Wirtschaftsprüfer oder wie,
ja,
wie allerspätestens, was ist der Hauptberührungspunkt, ja, für so einen Mittelständler, der sich vielleicht gar nicht so intensiv mit dem Thema jetzt beschäftigt, im operativen Geschäft, ja, sowieso immer viel um die Ohren haut? Wann spätestens kriegt er das so richtig auf den Tisch und versteht, er muss jetzt Strukturen aufbauen und das Thema angehen?
Ja. Also wir geben das all unseren Wirtschaftsprüfern mit, ihre Kunden darauf hinzuweisen.
Ja, aber ihr seid jetzt riesig groß natürlich, ne? Wie sie im Mittelstand, da ist vielleicht nicht jedes Unternehmen bei KPMG geparkt, sondern.
Genau. Also ich würde erwarten, dass es die anderen Big Four natürlich auch machen. Mhm. Es gibt natürlich jetzt auch viele Unternehmen, die dazu beraten wollen. Ja, das ist auch ganz interessant, wie man auf einmal merkt, dass eben natürlich nicht mehr nur noch jetzt die klassische Unternehmensberatung wie jetzt bei uns, sondern eben auch mehr und mehr, ja, Agenturen oder technische Dienstleister sehen jetzt dann natürlich auch viele eine Geschäftschance in diesem Thema und strömen da auf den Markt. Von daher, ja, würde ich mir jetzt schon erhoffen, dass früher oder später da sehr viele Ansprachen auch bei den Unternehmen stattfinden, dass sie darauf aufmerksam gemacht werden. Genau, und vielleicht nochmal auf den Punkt, weil du ja konkret nach den Sanktionen gefragt hattest. Die Frage bekommen wir auch sehr häufig gestellt. Das muss ja von der nationalen Gesetzgebung her konkret noch festgelegt werden, was jetzt wirklich sozusagen die Sanktionen dann national sind. Aber der Worst Case ist natürlich, dass das Testat versagt wird. Na, das ist immer so der absolute Worst Case und das würde für ein Unternehmen auch bedeuten, dass es ja nicht mehr vertrauenswürdig ist, dass es keine Finanzierung mehr bekommt. Das heißt, das ist keine Option, ja, um es mal kurz zu sagen. Aber da sehe ich eben wirklich auch eine Verantwortung bei den Wirtschaftsprüfern, ihre Kunden jetzt darauf hinzuweisen und da eben diese Awareness zu schaffen, dass man diese Dinge rechtzeitig aufbaut.
Du hast so schön gesagt, eben automatisiert aufbereiten. Da fällt mir natürlich unser ganzes Digitalisierungsdesaster ein, gerade im Mittelstand. Ihr habt eine globale Studie gemacht. Ich möchte mal ein bisschen darauf hinaus, wo wir denn so in Deutschland stehen, eurer Meinung nach. Ihr habt ja eine Studie gemacht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und habt Finanz-, Nachhaltigkeits-, Umwelt-, Social- und Governance-Berichte und Webseiten gescreent von 5.800 Unternehmen in 58 Ländern. Das schon in der 12. Auflage. Ja, was habt ihr gesehen? Wo gehen da die Trends hin? Und wenn man so merkt, wie schwer sich die Deutschen da leider tun, einmal das Thema Nachhaltigkeit ernst zu nehmen, zum Zweiten zu digitalisieren, wo stehen wir da?
Hm. Oh ja, Digitalisierung ist ein ganz schwieriges Thema in dem Bereich. Also ich fange mal grundsätzlich mit den Inhalten an. Der Titel dieser Studie war ja ganz treffend, Big Shifts, Small Steps. Ja, ein ganz wichtiges Sinnbild wieder und das, was ich auch nochmal mitgeben möchte. Also ich möchte das vielleicht auch nochmal ganz kurz dahingehend ein bisschen einordnen. Das ist alles sehr viel, das ist alles sehr schlagend, das ist eine Riesenherausforderung. Jedem ist klar, dass es nicht zu schaffen ist, alles in einem im ersten Berichtsjahr. Das ist aber völlig fein. Ich glaube, man muss akzeptieren, dass es eine Reise ist. Man muss verstehen, dass man sie spätestens jetzt losläuft. Viele haben sie eben schon, sind schon gestartet auf dieser Reise und dass man ansonsten eben auch abgehängt wird. Und das wiederum hat sich auch in der Studie schon gezeigt, dass das auch sich so niederschlägt. Das heißt, 2/3 der Unternehmen, die jetzt in Deutschland befragt waren, haben beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit schon auf der Führungsebene verankert. Ja, also das ist die überwiegende Mehrheit, die eben verstanden hat, das Thema braucht eine Priorität bei uns. Wir müssen eine Governance dafür aufstellen. Und das funktioniert eben nicht, wenn es irgendwo nur einen Nachhaltigkeitsbeauftragten gibt. Ich sage es jetzt mal so salopp. Wenn wir dann mal auf die Inhalte schauen, also E, S und G, stehen wir in dem Thema E eben schon recht gut da. Es gibt aber ja Ausnahmen, gewisse Themen, die wir noch recht stiefmütterlich behandeln. In dem Zusammenhang ist vor allem eben das Thema Biodiversität aufgefallen. Hier gibt es einen echten Nachholbedarf. Was heißt das? 1/3 der befragten Unternehmen in Deutschland sehen das Thema bisher nur als Geschäftsrisiko. 2/3 sehen das sozusagen noch nicht mal als relevantes Geschäftsrisiko und setzen sich damit deshalb nicht damit auseinander.
Ja, das ist das ganze Thema Biodiversität kommt sozusagen jetzt durch die Hintertür noch dazu. Ich glaube, dass die Immobilienwirtschaft vielleicht sehr, sehr auf das gebaute Asset fokussiert ist und sich wenig bis gar keine Gedanken über den Boden gemacht hat.
Ja.
Der kommt jetzt sozusagen als neue Größe hinzu, mit dem man ja auch anders umgehen soll. Wir haben diese Nichtversiegelungsziele, die nie erreicht werden. Ja. Wir haben fehlende Geschäftsmodelle für Entsiegelung, obwohl das wird kommen. Mhm. Und ja, vielleicht kommen wir auch zu einem ausdifferenzierten Bodenwert, der Biodiversität messen kann. Ich höre aus verschiedenen Thinktanks, dass man daran arbeitet, auch international. Das könnte ein spannendes Thema sein. Ja. Wenn man vielleicht mit dem Gebäude, das man hat, nicht mehr Geld verdient, weil es ein leeres Büroobjekt ist, vielleicht geht es irgendwie anders.
Ja, also da haben wir sicherlich noch einiges zu tun in der Immobilienwirtschaft. Natürlich genauso. Ja, der bebaute Raum würde eigentlich reichen. Ja, für die, gerade in Deutschland, für die Bevölkerung, die wir haben.
Auch spannend, ja. Also den wir haben, ne?
Genau.
Also wir müssen den jetzt vorhandenen umbauten Raum einfach anders nutzen.
Richtig, ja.
Kriegen wir viele Menschen untergebracht.
Genau. Nichtsdestotrotz, und das ist auch immer ganz schön, und dafür ist dann auch die CSRD sehr hilfreich, weil das aus unserer Sicht auch wirklich nicht nur ein Reporting ist, sondern ein Management-Instrument für Nachhaltigkeit. Ja, beispielsweise gehe ich da eben rein und frage mich erstmal, was ist die Impact Materiality eines Themas? Also welche Auswirkungen habe ich im Zusammenhang mit diesem Thema beispielsweise auf Umwelt? Und wie sieht die Financial Materiality aus? Also wie wirkt sich dieses Thema auf meinen finanziellen Cashflow oder mein Kapital aus? Und gerade am Beispiel Biodiversität entsteht eben der Eindruck, auch in unseren Projekten, dass eben die finanzielle Materialität vor allem nicht gesehen wird und dass deswegen das Thema insgesamt nach hinten priorisiert wird. Das muss ich wirklich ganz klar so sagen, wie es ist. Und da, ne, kommt man dann in so Fragestellungen eben auch rein, wo ja auch viel Diskussion ist. Muss es immer einen finanziellen Impact geben, damit ich Themen Aufmerksamkeit widme? Genau da will die CSRD ja eigentlich auch raus, weil sie sagt, es reicht, wenn eine Dimension vorhanden ist, und eigentlich müsste die Impact Materiality schon ausreichen, um das Thema zumindest mal zu berichten. Also auch da so ein bisschen Hoffnung, dass wir zumindest trotzdem dann aufgrund dieses Impacts, der wirklich auch deutlich ist aus der mobilen Wirtschaft heraus beim Thema Biodiversität, dass wir zumindest mal anfangen, uns mit diesen Themen zu beschäftigen, mit dem Messen anfangen und uns zumindest mal die richtigen Fragen anfangen zu stellen.
Ich kann das aber, wenn ich überlege, dass ein Großteil der Unternehmen auf Neubau ausgerichtet ist, dann ist doch klar eigentlich, dass man Biodiversität für einen natürlichen Feind hält.
Ja.
Wie kann es denn anders funktionieren? Ich werde ja nicht belohnt, wenn ich entsiegle oder nicht baue.
Also ich glaube eben genau das wird sich zukünftig ändern, dass Unternehmen eben, jetzt sind wir wieder so bei dieser Eingangsdiskussion, um zukunftsfähig sein zu können, es eben auch nicht mehr reichen wird, nur eine ökonomische Rendite vorzuweisen. Ist ganz interessant, wir haben da auch bei der KPMG sehr viele Thinktanks intern, wo wir auch darüber diskutieren, wie sieht die Welt 2030 und aus, wie sieht die Welt in weiterer Zukunft auch aus, in weiterer Ferne. Und wir glauben schon, dass Unternehmen eben zukünftig auch, um erfolgreich sein zu können, einen Impact leisten müssen für diese Welt. Ja, der kann dann in ökologischer, sozialer Form sein, aber um einfach ja nach wie vor sozusagen diese Finanzierung zu bekommen, um auch Arbeitnehmende überhaupt noch für sich begeistern zu können.
Das stimmt auch. Riesenthema, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, ja.
Also da, auch da kommt dieser gesellschaftliche Wandel und dieser Druck wirklich von immer mehr Seiten. Und da ist das Thema auch wirklich eine Chance, ja, eine Chance, sich zu differenzieren, sich vom Wettbewerb abzuheben. Und ja, ne, das haben ja auch schon einige erkannt. Also man sieht es auch. Das geht so weit, dass ja erste Immobilienunternehmen sich halt jetzt auch Gedanken über ihr Geschäftsmodell machen, sich fragen, wollen wir vielleicht in Zukunft auch in anderen Bereichen tätig sein? Wollen wir vielleicht Energieproduzent in Zukunft sein? Und man merkt, das ist also wirklich so eine disruptive Entwicklung gerade, wo wir uns wirklich auf unseren Kern zurückgehen und uns nochmal ganz grundsätzliche Fragen stellen und stellen müssen. Und das passiert eben schon an den ersten Stellen. Und deswegen auch da der Appell, ne, sich dem anzuschließen einfach und eben da nicht abgehängt zu werden, weil man dann irgendwie bis zum Schluss denkt, ja, das geht alles wieder weg. Habe ich jetzt zum Glück schon lange nicht mehr gehört, aber mag es ja immer noch geben.
Das geht alles wieder weg, ist sehr schön.
Ja.
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Kommunikation der Unternehmen. Da geht so dieses Greenwash und Social Wash-Gespenst geht um. Es gibt ja viele Beispiele auch, sage ich mal, von gerade im Finance-Bereich, wo es negative Berichterstattung schon gab, wo auch vielleicht Versprechen gemacht wurden, die nachweislich nicht eingehalten werden. Das ist ja ein sehr, sehr diffiziler Bereich. Auch was die Unternehmen auf ihrer Webseite schreiben dürfen, gerade in der Vermarktung, ne, wo man ja gerne mal ein bisschen blumig wird. Vielleicht zum Abschluss ein ganz, ganz kurzer Tipp von dir zum Thema Marketing oder Pressearbeit. Was dürfen die Unternehmen denn überhaupt sagen?
Ja. Ich finde immer diese Diskussion so ein bisschen erstaunlich, weil man verbindet Nachhaltigkeit immer mit so einer gewissen qualitativen Dimension und mit sehr weichen Faktoren. Das ist so ein Phänomen, was sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten, möchte ich sagen, entwickelt hat. Wir kommen jetzt aber da, ich möchte fast sagen, endlich raus. Wir kommen da jetzt in eine ganz harte, quantitativ messbare Dimension. Und es ist genauso wie in der finanziellen Welt. Ja, und vielleicht ist das ein schöner Vergleich. Da würde ich ja auch nicht mir auf die Website schreiben, zum Beispiel, ich investiere jetzt x Millionen in Instandhaltungsmaßnahmen und mach's dann nicht. Deswegen, der Tipp ist so banal zu sagen, kommuniziert doch bitte nur das, was ihr auch wirklich tut. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und das wird erstaunlicherweise als extrem konservativ wahrgenommen, wobei es ja in der finanziellen Welt schon längst irgendwie der Alltag für uns ist und sich da total normal anfühlt im Bereich Nachhaltigkeit irgendwie gar nicht. Ich glaube, da kommen wir jetzt hin, da kommen wir endlich hin. Und auch diese Angst vor diesem Greenwashing, die ist berechtigt. Ja, wir haben das die Woche in der Presse gesehen. Die DWS ist auf 19 Millionen US-Dollar verurteilt worden aufgrund von Greenwashing. Genau dieses Thema, die haben kommuniziert, sie berücksichtigen ESG-Kriterien bei Anlageentscheidungen. Das war dann aber eben nicht verbindlich in den Prozessen so eingebettet. Also ganz, ganz klassischer Fall. Und von daher kann ich da nur diesen Tipp geben, der banal ist, aber es ist einfach so, bitte nur das kommunizieren, was ihr eben auch wirklich macht, und dann kann da auch nichts passieren.
Also wenn das so leicht ist, wunderbar, dann ist das ein super, super Hinweis. Wir hatten früher diesen Gegensatz, bleiben Sie bei Ihren Bienchen und Blümchen, hier wird gerechnet, habe ich mal gehört von einer spannenden Frau, die aus der Zeit, als das noch Gegensätze waren, das sind es nicht mehr, die Bienchen und Blümchen, die sind Teil der harten Rechnung geworden.
Ja.
Jenny, vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, das war der Rotonda Interact Inside Podcast aus Düsseldorf mit Jenny und Miriam.
Vielen Dank, Miriam.
Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.